Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir gehen weiter durchs Lukas-Evangelium in dieser Passionszeit und stoßen heute auf eine zweite Begegnung, wie Jesus Menschen begegnet, eine dritte Geschichte. Eine sehr prominente Geschichte eigentlich, eine typisch Geschichte für das Lukas-Evangelium. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es so essentielle Geschichte ist und freue mich gleichzeitig drauf. Ich habe einen ungeschmeidigen Titel dafür gewählt, der Retter für Unheilige oder auch Heilige. Das ist, ja, was kann man noch besser formulieren? Durchaus. Aber ja, vielleicht bin ich doch kein Heiliger oder doch. Mal gucken, wir steigen da nochmal rein. Jetzt nehmen wir uns erstmal die Geschichte an sich vor. Im Lukas Kapitel 7. Etwas längerer Text, aber es lohnt sich, in der Ganze ihn zu betrachten. Ein Pharisäer, das sind die Frommen, ne? Die Kirchenleute, na noch mehr, das sind die Pfarrer und Pfarrerinnen, das sind die, die für das Gesetz, für die Gerechtigkeit, für das Heilige standen. Die Pharisäer hatten Jesus zu sich zum Essen eingeladen, ein Pharisäer. Und Jesus war gekommen. Und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß von Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind dir vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Seit Jahren schlagen wir uns mit einer fiesen Krankheit rum, einem Virus und der daraus folgenden Krankheit, Corona. Und wie wir es mittlerweile merken, hat es unterschiedliche Verläufe bei den unterschiedlichen Menschen. Es gibt manche, die haut es völlig um. Sie merken gleich, wenn dieser Virus sie befallen hat. Und andere, die merken gar nichts. Keine Symptome. Das gibt es auch bei anderen Krankheiten. Schwerwiegende Krankheiten. Krebs zum Beispiel. Manch einer hat das selber erlebt oder kennt es aus seiner Verwandtschaft. Und manchmal merken die Leute, dass da was in ihnen wächst, was eigentlich nicht hin soll und streut. Und sie sind schwach. Manche motorische Fähigkeiten oder andere Fähigkeiten des Körpers und des lassen nach. Und sie erkennen, da stimmt was nicht mit mir. Und andere, sie merken gar nichts. Bis irgendwann viel zu spät, schon völlig durchseucht, keine Hilfe mehr möglich. Im Prinzip begegnen wir hier zwei Menschen. Das heißt, Jesus begegnet ihnen. Und sie stehen für zwei Grundtypen geistlicher Gesinnung. Zwei Grundtypen von Menschen und eigentlich auch zwei Grundtypen von unserem Hauptproblem, von einer geistlichen Krankheit. Und das eine Mal ziemlich offensichtlich und das andere Mal verborgen, nicht zu spüren. Was ist wohl das Schwierige und Schlimmere? Dass, wenn ich es gleich merke? Oder dass, wenn ich eigentlich denke, ich bin topfit? Das ist eigentlich die Sache, die uns dieser Text so sagt. Und wir merken das. Und wir gucken einen nach der anderen Person uns an. Zuerst die Frau. Die Frau. Sie wird eine Sünderin genannt. Wir kennen ihren Namen nicht. Manche sagen, das ist später, das ist zusammen die Geschichte, wie ja dann später in Bethanien gesalbt wird. Aber das denke ich nicht. Und die meisten Ausleger denken das auch nicht. Denn dies geschieht hier woanders. Und es ist auch ganz anders aufgebaut, die Geschichte. Also er wird später nochmal gesalbt von jemandem, da wissen wir, die oder vermuten es zu wissen, wer die Frau war. Die hier nicht? Sünderin. Und später ihr Verhalten liegt nahe, dass man denkt, ja, wenn es heißt, sie war eine unmoralische Frau und wie sie sich verhält, es könnte eine Prostituierte gewesen sein. Genau wissen wir es nicht. Wir wissen auch nicht, ob sie vorher Jesus schon begegnet ist. Und ich dachte immer, da muss doch vorher was gelaufen sein. Da muss doch irgendwas geschehen sein. Aber je mehr ich über diesen Text nachdachte, habe ich gedacht, nein, muss nicht. Gucken wir uns das mal genau an, was hier geschieht. Wir lesen, sie erfuhr, dass Jesus in der Stadt ist. Der Pharisäer lädt ihn ein zu Tisch. Sie macht sich auf den Weg zu ihm. Sie sucht ihn auf. Und sie nimmt etwas unheimlich Kostbares mit. Sie will ihm einfach begegnen. Und das ist auch möglich. Denn wahrscheinlich war es ein Festmahl. Und bei Festmahl damaligen Zeit, da lag man, vielleicht auch unter der Überdachung, und man lag aber am Tisch und die Beine so ein bisschen nach hinten weggestreckt. Und jeder durfte oft in diese Höfe dieser größeren Anwesen kommen. Und wir nehmen an, dass der Pharisäer nicht ganz so schlecht situiert war. Das heißt, es war nicht untypisch, dass Leute hineingelaufen sind. Schon untypisch, dass so eine Frau bei einem Pharisäer ins Haus läuft, aber sonst eigentlich nicht untypisch. So konnte sie sich hinten ranschleichen sozusagen an Jesus. Und das tut sie. Sie kniet sich hin, sie berührt ihn und dann fängt es an zu laufen. Die Tränen fließen. Sie kann nicht anders. Wir wissen nicht, was es ist. Und ich glaube, es ist ein Zweifaches. Im Angesicht von diesem Jesus und überhaupt, wie sie ihn berühren kann, da fällt es ihr noch mehr von Schuppen von den Augen, was ihr Leben bedroht, was sie eigentlich befallen hat, was sie alles kaputt gemacht hat und was ihr auch vielleicht angetan worden ist. All das bricht über sie hinaus. Und manchmal, vielleicht habt ihr es selber erlebt, ihr wisst etwas in euch und es schlummert und es legt sich schwer auf eure Seele. Aber es bricht erst in der Gegenwart eines Menschen aus. Erst in der Begegnung sozusagen bricht es selber aus einem heraus und strömt über einen. Die ganze Zeit hat man es gedeckelt irgendwie. Und so muss das hier sein. Erst diese Begegnung mit Jesus veranlasst, dass die Tränen fließen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch Erleichterungsfreude, Berührtsein-Tränen sind, darüber, dass er sich berühren lässt. Wir kommen noch dazu. Und dann lesen wir, dass sie ihre Haare öffnet. Wahrscheinlich. Es ist natürlich naheliegend, mit den Haaren das trocken zu machen. Das heißt, man könnte ja auch irgendwie versuchen, hier einen Pulli zu nehmen oder so, aber das hätte vielleicht doof ausgesehen. Sie dachte, jetzt hänge ich sowieso da, mache ich die Haare auf. Aber nein, in der damaligen Zeit war das Zeichen für, hey, 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 offene Haare, das sind nur Prostituierte. Eine Frau, eine anständige Frau hat die Haare zusammen. Aber sie schert sich einen Streck darum, was die Menschen sagen und löst ihre Haare. Im Haus eines Geistlichen, entschuldige bitte, in der Kirche. Und dann, na, nicht ganz in der Kirche, okay, wir sind ja nicht beim Sabbat, in der Synagoge. Aber okay, trotzdem da. Und es ist egal, was die anderen sagen. Das ist das Zweite, was wir sehen. Sie sieht nur Jesus. Sie trocknet ab. Sie küsst ihn. Und dann liebt sie verschwenderisch auf eine dritte Art und Weise, nämlich indem sie Salböl über diese Füße gießt. Keine Ahnung, wie lange sie darauf gespart hat, aber es wird nicht billiges Öl gewesen sein. Das sagt jedenfalls Jesus später und hält es dem Pharisäer nochmal so richtig unter die Nase. Es ist eine verschwenderische Liebe, die aus ihr herausbricht und ein verschwenderisches Danke. Was hat sie dazu veranlasst? Und jetzt ist es noch spannend, auf Jesus zu schauen. Was tut er eigentlich? Wie begegnet er dieser Frau, die ihr Leben vielleicht verwirkt hat? Und gleichzeitig, was das veranlasst, dass es so aus ihr herausbricht? Sozusagen sein Therapieplan. Der Retter aller unmoralischen, kaputten. Das Erste, was wir hier sehen, ist, er lässt sich berühren. Das ist vielleicht nicht selbstverständlich oder für uns in unseren Ohren hört sich selbstverständlich an, aber ist es eigentlich nicht. Wenn man eine todansteckende Krankheit hat, eine große Seuche, eine Sache, die, weiß ich, wie Lepra oder so, dann findet man wenig Ärzte, die sagen, ja, lass mal sehen, lass dich mal untersuchen, lass dich mal anfassen. Dann halten auch die Ärzte Abstand. Das ist das, was diese Frau erlebt hat. Nicht körperlich krank. Aber ihr war schon klar wahrscheinlich, in welcher Situation sie steckte. Aber die Reinen, die Männer mit dem weißen Kittel, die Heiligen, von denen sie, wenn sie überhaupt erhoffen konnte, dass Hilfe kam, dass Rettung kam, dass ein guter Tipp kam, dass irgendwie, dass sie aus diesem unsauberen Zustand wieder in was Reines kommt, die hatten Abstand genommen. Hielten sie auf Abstand, zeigten ihr nur, wie verdorben ihr Leben war. Und wie krass muss das für sie gewesen sein, diese Unnahbarkeit, weil gleichzeitig bedeutet das doch für sie, dann gibt es wohl keine Rettung für mich. Jede Berührung, die sie empfing, war von Männern, die genauso durchtrieben waren wie sie, kaputt, am Ende, keine Zärtlichkeit, keine Liebe, benutzt werden. Und dann hörte sie von diesem einen, der irgendwie anders, Gott viel näher zu sein schien als all diese Pharisäer und ihre Worten und Heiligen, aber der auch viel nahbarer war zu Menschen. Und sie setzt alles auf diese eine Karte und sagt, dann will ich ihm begegnen und ihn berühren. Und er lässt es zu. Keine Angst vor Ansteckung. Nein, im Gegenteil. Nicht er wird unrein, sondern sie wird rein. Und sie, schon dieser Akt der Berührung, das ist das, was sie zu Tränen rührt. Der weicht nicht, der macht nicht i, der sagt nicht raus aus dem Haus. Und es scheint schon eine der wichtigsten Handlungen hier überhaupt zu sein. Und die Tränen fließen, die Dankbarkeit bricht aus ihr heraus. Und am Schluss lesen wir noch etwas, was Jesus tut. Er wendet sich ihr nochmal explizit zu und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Zwischendurch redet er schon davon, so als ob ihr schon vergeben worden ist. Und ja, vielleicht redet er aus dem heraus, was er selber einmal tun wird. Nämlich für sie allemal werde ich sterben. Und das gilt für sie. Ihre Sünden sind getragen worden. Ich bin das Lamm Gottes, das der Sünde Welt trägt. Sünde der Welt trägt. Und sie nimmt es offensichtlich an. Und dann sagt es ihr aber auch nochmal, sagt es ihr bewusst vor all den Menschen, du bist geheilt, der Krebs ist entfernt, du bist gesund. Wenn du jetzt rausgehst, ist da nichts mehr. Frieden. Stark, oder? Also nicht nur die Berührung, was sie schon berührt, nicht nur diese gezeigte Liebe, sondern er macht es fest mit seinen Worten und sagt, du darfst darauf vertrauen, es ist alles gut. Egal, was diese da alle sagen drumherum. Geh in Frieden. Das ist die eine Person. Aber ich glaube, Lukas erzählt uns die Geschichte nicht vorwiegend wegen der, sondern wegen dem anderen, dessen Namen wir kennen, Simon. Übrigens alle Simons unter uns, ne? Also wenn ich jetzt über Simon rede, dann meine ich nicht euch explizit, ne? Also, aber es ist doch faszinierend, dass wir den Namen kennen. Von der Frau nicht, dem schon. Und da zeigt uns Lukas, hey, es geht vor allen Dingen um diese zweite Art der Verlorenheit, der Krankheit, die vielleicht viel, viel ernster ist. Und ähnlich wie beim verlorenen Sohn-Gleichnis, das kommt nämlich auch, gibt es auch hier sozusagen eine zweite Art, eine zweite geistliche Haltung, die es viel ernster ist. Gucken wir uns den Simon an. Was lernen wir über diesen Simon? Und damit über den Pharisäer in uns, über die zweite Grundhaltung, die gar nicht merkt, dass sie krank ist. Nämlich das, was die Liebe Gottes und alles angeht. Zum einen lesen wir, dass er sehr schnell merkte, als dass die Frau reinkam. Jesus scheint das gar nicht gemerkt zu haben. Vielleicht hat er schon gemerkt, aber nicht thematisiert. Der hat es sehr schnell gesehen und er hat schnelle, klare Worte dafür gefunden. Im ganzen Lukas-Evangelium begegnen uns immer wieder diese Geschichten und typisch für die Pharisäer ist, dass sie gut gesehen haben, was um sie herum geschieht und gut waren im Vergleichen. Selber bringt Jesus nochmal ein Gleichnis, wo auch ein Pharisäer sagt, dieser Sünder da drüben. Gott, danke, dass ich viel besser bin als der da drüben. Interessant. Von der Frau lesen wir nichts dergleichen. Kein Vergleichen, kein besser. Vielleicht, weil sie einfach bei sich war und wusste, ist mir egal, was die anderen denken. Dem ist das schon wichtig, was Leute denken, reden und es im Vergleichen. Das Zweite, er lädt Jesus auf eine theoretische Debatte ein. Das ist doch spannend. Die Frau sagt kein einziges Wort. Aber der Pharisäer ist viel im Reden. Und vielleicht ist es ein typisches Merkmal vom Pharisäismus in uns. Gott, wir diskutieren gerne mal mit dir. Also auf dem Plausch mit dir gerne. Da reden wir mal. Was ist das wichtigste Gebot, Jesus, fragt ein Pharisäer. Was steht denn im Gesetz? Ja, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Na, ist doch super, dann mach es doch. Ja, aber was heißt denn das? Was heißt denn das hier, deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Das ist der Pharisäer. Jesus, wir wissen, die kurze Zusammenfassung seiner Botschaft war, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ja, Jesus, was heißt denn bitte schön umkehren? Und was heißt denn bitte schön glauben? Oder geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Ja, ist ja gut. Was heißt denn das aber auf Griechisch, auf Hebräisch? Was heißt denn das im Kontext der ganzen Bibel? Jetzt mal ehrlich, sorry, das ist Pharisäer. Und wir müssen aufpassen und entdecken sozusagen den Pharisäern uns, wenn wir merken, oh, wir kommen ins Reden und halten Gott auf Distanz damit, weil das tut er. Er ist ein Abwartender, ein Beobachtender. Er legt sich nicht fest. Er nennt ihn Propheten. Das heißt, er prüft ihn. Wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er. Das ist die eine Sache. Vergleichen. Das Debattieren, das Theoretisieren, aber auf Distanz halten. Und dann lesen wir, es ist bei der Frau. Ihr ganzer Ausdruck war, es tut mir leid. Meine Situation, mein Handeln, was in mir ist, es tut mir leid. Von einem Pharisäer werden wir nicht hören, es tut mir leid. Oh, ich kenne das zu gut. Denn wer sich selbst glaubt, wer von sich selbst glaubt, dass er im Recht ist, wird sich nicht entschuldigen. Wenn du mit deinem Pharisäer einen Disput hast, eine Meinungsverschiedenheit, dann werdet ihr vielleicht für Klarheit sorgen und in Klärung auseinandergehen. Aber dann wirst du feststellen, entweder wenn du selber der Pharisäer bist, oh, ich habe mich gar nicht entschuldigt. Oder der andere wird nicht gesagt haben, es tut mir leid. Ein Pharisäer klärt die Sachen anders. Weil er muss sich nicht entschuldigen. Und ich glaube, das Krasseste, und das hat mich sehr berührt, da ist eine Frau, die weint. Und da ist ein Heiliger, der so eine Kälte ausstrahlt. Das sind keine Tränen, keine Emotionen. Nicht jeder Mensch ist nah an dem Wasser geworden. Es gibt sehr emotionale Typen und weniger emotionale Typen. Aber zu merken, wo wir geistlich stehen, ist ein gutes Indiz, wenn wir fühlen, wann habe ich denn das letzte Mal geweint? Über meine Situation und über die Gnade und Liebe Gottes, die mich berührt hat. Und diese Frage, als ich mich die selber stellte, da hat es mir die Tränen in die Augen getrieben. Dieser Pharisäer bricht jede gute Regel der Gastfreundschaft. Und Gastfreundschaft war ein hohes Gut. Und Jesus hält es ihm dann nochmal ganz liebevoll vor Augen. Es war wichtig, ein Mensch, wenn er gekommen ist, dann hat man ihn geküsst, damit hat man gezeigt, ich öffne dir ein Haus, aber du bist mir wichtig. Hat er nicht gemacht. Er hat ihm klar gesagt, ich prüfe dich, aber du bist mir nicht so wichtig wie meine anderen Kollegen. Er hat ihm nicht die Füße gewaschen, das war das Normalste der damaligen Zeit. Schon gar nicht gesalbt. Was für ein arroganter A-Punkt. Herzenskälte. Warum reite ich so sehr darum, auf ihm rum? Ich komme noch dazu. Nein, ich sage es nochmal. Bei unseren Gemeinden, weil wir oft genau dieses Problem haben, voll von Pharisäern. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die du bis zu Hause ausstrahlt, Menschen begrüßt werden, sich wohlfühlen und nicht mit den Fingern auf ihn gezeigt wird, dann hat der Pharisäismus aus unserem Herzen zu verschwinden. Leider ist es so, dass wir selbstgerecht sind, doch ins Letzte hinein. Und deswegen malt uns Lukas diese Geschichte so vor Augen. Wie rettet Jesus diesen Pharisäer? Und das finde ich so groß. Er ringt nicht nur um diese Frau. Er lässt sich auf die Einladung ein, weil er hier ist, auch ihn zu retten. Was tut er? Als erstes, er fängt ein Lehrgespräch an. Ich erzähle dir mal was, Simon, ein Gleichnis. Ah, das kann er. Das wollte er ja auch. Und dann erzählt er ihm eine Geschichte, wo der Pharisäer sich aber drinne wiederfinden kann, wenn er möchte. Eine knallharte Geschichte. Total logisch. Und jeder, der es liest, denkt, ja, ist doch ganz einfach. Und dann macht er noch was und das ist stark. Er wendet sich im Gespräch mit Simon ab und schaut die Frau an und sagt, Simon, siehst du diese Frau? Ich weiß nicht, ob euch das schon mal geschehen ist. Wenn ihr euch mit jemandem unterhaltet, der euch nicht anguckt, sondern immer wohin guckt, ne? Dann redet man mit der Person und guckt dann immer mal hin. Sag mal, ist da irgendwas? Habe ich was verpasst? Wo guckt der hin? Der ist nicht ganz bei mir. Genau das macht Jesus. Er zwingt den Pharisäer, schau sie dir an. Siehst du diese Frau? Und dann fängt er an. Jetzt erkläre ich dir mal, was sie da eigentlich tut. Du siehst die Sünderin. Du siehst die Unheilige, die Dreckige, die ihr Leben verwirkt hat. Ich sehe noch was anderes. Ich sehe eine Person, die verschwenderisch liebt, aus der es ehrlich herausbricht und die gerade die Gnade und Liebe Gottes empfängt. Ich sehe eine Person, wo nichts mehr da ist, wo es fließt. Siehst du das? Vielleicht kamen ihm sogar die Tränen, Jesus, während er das gesagt hat. Siehst du das, Simon? Siehst du das? Ich glaube, das ist eine der wenigen Chancen für einen Pharisäer und für unser hartes, kaltes, heiliges, vergeistlichtes Herz, echt zu werden. Wenn wir jemanden sehen, wie er wirklich Gott liebt und von Gottes Liebe berührt ist, weil dann kommt so ein kleiner Moment, wo du denkst, ja, ich rechtfertige mich so oft und ich habe ja so viele Erklärungen dafür, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich eigentlich ganz gut bin und so schlecht läuft es ja gar nicht. Aber in dem Moment bleibt dir die Worte weg und du denkst, eigentlich will ich das. Es ist bei mir anders. Und eigentlich, das wäre cool. So eine Liebe. Auch mal weinen zu können. Auch so verschwenderisch zu lieben. Und nicht nur, oh, ich bin auch ganz okay. Sondern dass es einfach so fließt aus Liebe. Und das ist der Moment, der heilige Moment eines Pharisäers, da rauszukommen. Zu erkennen, ich bin eigentlich nicht anders als sie. Und ich brauche einen Retter. Und wenn er das erkennt, dann hat er Chancen. Und ja, vielleicht kennst du das selber und denkst, ja, und was dann? Was ist, wenn diese Sehnsucht mich getroffen hat und ich merke, in all meinem geistigen Leben, ich mache ja so viel richtig und überhaupt, aber da ist keine Liebe. Wo kommt das Brennen her, die Leidenschaft? Wie komme ich wieder in das Herz Gottes? Die Geschichte ist offen. Wir wissen nicht, wie Simon reagiert hat. Aber wir können dem Tipp folgen, den Jesus ihm gegeben hat. Nämlich, schau hin, was tut sie denn? Sie sitzt zu meinen Füßen. Wenn es dir fehlt an Leidenschaft und Liebe, vielleicht ist das der Ort, wo du sie wiederfindest. Ich dachte, was für ein surreales Bild. Sorry, Jesus, aber kein Pharisäer dieser Welt wird doch jetzt aufstehen und sich zu deinen Füßen legen. Ey, sorry, wie peinlich. Das kannst du nicht verlangen. Und doch ist es der Ort. Und doch ist es der Weg. Und doch ist der Weg wieder zur Liebe. Selber zu sagen, hier bin ich. Ich mache nichts mehr vor. Ich höre auf zu debattieren, zu diskutieren, zu rechtfertigen. Hier bin ich. Und ich lasse einfach los und ich bringe dir das, wie es ist. Ich habe euch vorhin gesagt, die Geschichte hat mich selber berührt und in Frage gestellt, wann war das letzte Mal? Und ich weiß es. Es war, als ich mit einem lieben Menschen zusammen auf den Knien war. Ja. Und es hat ganz nüchtern begonnen. Manchmal hilft es mit jemandem zusammen, sich vor Jesus zu knien. Weil sonst steht man so schnell wieder auf, wisst ihr? Und ist so schnell beschäftigt. Ja, alles erledigt, ist gut. Nee, manchmal ist es gut. Es hat ganz nüchtern begonnen. Und ich habe ihm gesagt, was in mir ist. Und ich wollte mal klar Schiff machen wieder. Und aus diesem Nüchternen habe ich gedacht, es war wie bei der Frau. Brach es aus mir heraus. Und irgendwann strömten die Tränen. Und danach Frieden und Liebe. Ich bin aufgestanden und habe gedacht, wann habe ich das letzte Mal mich so gefreut an Gott? Zwei Wege, zwei Arten, die Liebe Gottes zu verlieren. Die eine, der es so bewusst war und von allen gespiegelt hat, hat es am Ende viel leichter gehabt. Und trotzdem eine Geschichte, ein Verhalten Jesus, das uns sagt, aber auch für uns, fromm, geht diese Liebe. Und du kannst sie erfahren zu meinen Füßen. Amen.